Mein Wunsch ist es heute, wieder eine zweiteilige Predigt zu halten. Das heißt, wenn ich das hinbekomme, würde ich gerne in der ersten Hälfte Offenbarung 6 mit uns anschauen und direkt anschließend nach einem Lied Offenbarung 7, weil diese beiden für mich schon einen direkten Zusammenhang haben. Ich habe schon so oft gesagt und ich sage es noch einmal, Offenbarung ist Auslegungssache. Das heißt, das, was ich sage, ist längst nicht die einzige und vielleicht noch niemals die richtige Auslegung. Es ist das, was ich bisher erkannt habe und von vielen anderen Menschen übernommen habe. Und ich möchte nochmal sagen, ich gebe eine Möglichkeit, dieses Buch mit 7 Siegeln zu entschlüsseln, teilweise. Und was ich jetzt nachher auch sagen möchte, ist schon vielleicht für uns, aha, ein Erlebnis, wo wir sagen, ah, jetzt verstehe ich es besser. Oder wo wir sagen, nö, das glaube ich nicht. Ich kann mit beidem leben. Also, weil wir beschäftigen uns mit diesem Text und je tiefer wir einsteigen, umso mehr merken wir, wow, also man kann es doch so oder vielleicht doch ganz anders so sehen. Ich fange an, Offenbarung 6, ab Vers 1, da steht: Nun sah ich, wie das Lamm das erste der 7 Siegeln aufbrach. Da hörte ich eine der 4 Gestalten mit Donnerstimme rufen: Los! Und als ich mich umsah, erblickte ich ein weißes Pferd. Sein Ritter trug einen Bogen und erhielt die Krone des Siegers. Er kam als Sieger, um erneut zu siegen. Mehr wird hier nicht berichtet. Wir haben schon in Offenbarung 4 gelernt, dass der Thron Gottes in der Mitte vom Himmel ist, mit einem riesigen Kristallmeer, mit einem Regenbogen, mit Blitz und Donner, mit 4 merkwürdigen Gestalten, übersät vom Augen, 24 Ältesten ringsherum mit ihren eigenen Thronen, auf dem sie sitzen. Und da kam das Lamm, der Löwe aus dem Stamm Jude, geschlachtet für uns. Er war würdig, dieses Buch, diese Rolle aufzuschließen. Und das tut er. Und der erste Siegel, den er aufmacht, ist von einem Pferd. Einem weißen Pferd, der rausgeschickt wird mit einem Bogen und mit der Krone des Sieges, um denn zu siegen. Ich lese weiter. Als das Lamm nun das zweite Siegel aufbrach, hörte ich die zweite der mächtigen Gestalten sagen: Los! Diesmal kam ein Reiter auf einen feuerroten Pferd. Ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Damit sollte er den Frieden von der Erde nehmen. Erbarmungslos würden sich die Menschen gegenseitig umbringen. Schon wieder ein Pferd. Dieses Mal nicht mehr weiß, sondern feuerrot. Rot auch ein Symbol nicht nur von Liebe, sondern auch von Krieg, von Blut. Und jetzt wird der Frieden auf Erde vernichtet. Erbarmungslos bringen die Menschen sich gegenseitig um. Ich lese weiter. Vers 5, dann brach das Lamm das dritte Siegel auf. Und ich hörte die dritte Gestalt sagen: Los! Und nun sah ich ein schwarzes Pferd. Sein Reiter hielt eine Waage in der Hand. Da rief eine der 4 Gestalten: Für den Lohn eines ganzen Arbeitstages gibt es nur noch 1 Kilo Weizen oder 3 Kilo Gersten. Nur Öl und Wein gibt es zum alten Preis. Jetzt kommt eine Wirtschaftskrise. Eine Wirtschaftskrise, wie man vielleicht im Zweiten Weltkrieg erlebt hat, aber ich in meiner Generation noch nie. Für einen Tageslohn, setzen wir einfach an, 100 bis 150 Euro kann man am Tag locker auch denn da verdienen, sollte ich ein einziges Kilo Weizen kaufen dürfen. Oder vielleicht 3 Kilo Gersten. Grundnahrungsmittel wird enorm teuer werden. Und Vers 7, nachdem das vierte Siegel aufgebrochen war, hörte ich die vierte Gestalt sagen, los. Da sah ich ein Pferd vom Aschfallenfarbe. Sein Reiter hieß Tod. Und ihm folgte das ganze Totenreich. Sie hatten die Macht über ein Viertel der Erde, um die Menschen durch Kriege, durch Hungersnöte, durch Seuchen und wilde Tiere dahin zu raffen. Wir leben auf einem Planet, in dem es gegenwärtig 7 Milliarden Menschen gibt. Wenn wir jetzt 25% davon sterben lassen, das ist unvorstellbar. Europa stirbt aus, gänzlich. Nordamerika stirbt gänzlich aus. Wir schmeißen Südamerika noch da rein. Und dann haben wir ein Viertel der Weltbevölkerung. Tot. Wir sehen eine Steigerung erst einmal. Der erste Steigerung für den ersten Pferd, Sieg, der Sieger. Der zweite Steigerung sehen wir jetzt hier von einem Schwert, von Krieg. Der dritte sehen wir von einer Wirtschaftskrise wie noch nie zuvor. Und zum Schluss sehen wir, wie Menschen sterben. Sterben, weil sie nichts zu essen haben. Sterben, weil sie nicht überleben können. Jetzt, ab Vers 9 steht es, jetzt brach das Lamm das fünfte Siegel auf. Und da sah ich, interessant, es gibt 4 Gestalten. Die 4 haben das angekündigt. Jetzt muss etwas anders kommen. Jetzt sah ich unten am Altar all die Menschen, die man getötet hatte, weil sie sich treu an Gottes Wort gehalten und bis zuletzt ihren Glauben bekannt hatten. Laut riefen diese gläubigen Menschen, du heiliger und wahrhaftiger Gott, wann endlich sprichst du dein Urteil über all die Menschen auf der Erde, die uns verfolgt und getötet haben? Wann wirst du sie dafür bestrafen? Jeder von ihnen bekam nun ein weißes Gewand. Und ihnen wurde gesagt, wartet noch so lange, bis sich das Schicksal eurer Geschwister und Leidensgefährten auf der Erde erfüllt hat, die auch noch getötet werden müssen. Es wird eine Verfolgung auf dieser Erde danach kommen für uns Christen wie noch nie zuvor. Am Anfang bei den Zeiten von Petrus, Johannes und den anderen Jüngern waren die Christen nur in Jerusalem und Samaria. Es hat sich noch nicht auf die ganze Welt ausgebreitet. Erst durch die Missionsreisen von Paulus hauptsächlich ging eine Ausbreitung überall in der damaligen Welt. Die Verfolgung, die wir heute erleiden als Christen, ist schlimmer als je zuvor jetzt. Und es wird ganz, ganz anders werden. Vers 12. Als das Lamm das sechste Siegel öffnete, da gab es ein gewaltiges Erdbeben. Die Sonne wurde schwarz wie ein Trauerkleid und der Mond rot wie Blut. Und die Sterne fielen vom Himmel auf die Erde, so wie der Feigenbaum seinen reifen Früchte abwirft, wenn er vom Sturm geschüttet wird. Der Himmel verschwand vor meinen Augen wie eine Buchrolle, die man zusammenrollt. Die Berge wanken und stürzen sich in sich zusammen und die Inseln versanken. Angst und Schrecken ergriff die Menschen, die Mächtigen und Herrscher der Welt. Die Heerführer, die Reichen, die Starken, die Herren ebenso wie ihre Sklaven. Sie alle suchten Schutz in Höhlen und zwischen den Felsen der Berge. Und alle schrien zu den Bergen, stürze doch auf uns herab. Verbergt uns vor den Augen dessen, dem alle Macht gehört. Bewahrt uns vor dem Zorn des Lammes. Der Tag, an dem sie Gericht halten, ist jetzt gekommen. Wer kann da bestehen? Ich möchte eine wagmütige These aufstellen. Ich möchte einfach mal sagen, dass diese sieben Siegeln, wo man eine Steigerung so sieht, die sieben Phasen in der Endzeit sein werden. Wir werden gleich, also in einer Woche, hören von den sieben Posaunen. Und hoffentlich entdeckt ihr eine Übereinstimmung. Das erste Mal, wo ich Offenbarung gehört habe, habe ich gedacht, oh, die ersten sieben Siegeln kommen. Übrigens, es gibt die sieben noch nicht, das kommt noch. Und dann fängt es wieder von vorne an und dann wieder und dann wieder. Wenn ich allerdings die Bibel mehr und mehr lese, merke ich, wie sieben verschiedene Ereignisse auf drei beziehungsweise vier verschiedene Möglichkeiten erzählt werden. Wenn ihr nochmal zu Hause die Offenbarung lesen wollt, schau mal nach, wie der erste Siegel aussieht und wie der erste Posaune aussieht. Schau mal, wie die erste Zornschale aussieht. Vergleich sie, ob ihr doch nicht so große Ähnlichkeiten entdeckt. Genau wie die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte und die sechste Schale, Zorn oder auch Zornschale, Posaune oder auch der Siegel. Ihr werdet, wie ich auch mal entdeckt habe, wie mein Bibelschullehrer damals es auch beigebracht hat, dass da große Ähnlichkeiten sein werden. So dass vielleicht, und ich sage nur vielleicht, werden diese sieben verschiedene große Ereignisse nur von verschiedenen Blickwinkeln uns offenbart. Denn ich kann mir nicht vorstellen, wenn die Atmosphäre weg ist, wenn die Sonne nicht mehr da ist, dass Gott ganz klein anfängt, wieder die Erde zu bestrafen und wieder steigert und dann wieder ganz klein und wieder ganz groß. Vielleicht ist das eine Überlappung. Dass das einfach aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt wird. Wir nehmen hier mit, dass es eine große Anzahl von Menschen, die wegen ihres Glaubens noch sterben werden. Sogar während noch diese Endzeit sterben werden. Wir nehmen mit, dass die Menschen erkennen, woher diese Strafe kommt und noch nicht bereit sind, sich zu bekehren. Sie würden lieber sterben, als sich zu bekennen. Stürze doch auf uns herab, verbergt uns vor den Augen dessen, dem alle Macht gehört, bewahrt uns vor dem Zorn des Lammes. Anstelle zu sagen, ja, Herr, vergib mir, bleiben sie stur und sagen, nein, Herr, töte mich lieber. Denn der Tag, an dem sie Gericht halten, ist jetzt gekommen. Wer kann denn da bestehen ohne der Fürsprecher durch Jesus? Ja, ich möchte weiter mit Offenbarung jetzt 7 vorlesen, ab Vers 1, da steht: Dann sah ich in jede der 4 Himmelsrichtungen einen Engel stehen. Sie hielten die Winde und Stürme zurück. Kein Lufthauch war zu spüren, weder auf der Erde noch auf dem Meer. Nicht ein Blättchen rasselte an den Bäumen. Aus dem Osten, da wo die Sonne aufgeht, sah ich einen anderen Engel heraufsteigen. Der trug das Siegel des lebendigen Gottes. Den 4 Engeln, die von Gott die Macht erhalten hatten, das Verderben über Land und Meer zu bringen, rief er mit lauter Stimme zu: Warte. Bring noch kein Unheil über das Land, das Meer und die Bäume. Erst wollen wir alle, die zu Gott gehören und ihm dienen, sein Siegel auf die Stirn drucken. Dann hörte ich, wie viele dieses Zeichen erhielten. Es waren 144.000. Sie kamen alle aus Stämme Israels. Je 12.000 aus der Stämme Juda, Ruben, Gad, Aser, Naphtali, Manasse, Simeon, Levi, Isha, Zebulon, Josef und Benjamin. Ich mache mal da Stopp. Also gedanklich müssen wir weiterdenken in einen Moment. Hier tut Gott etwas. Hier drückt Gott auf eine Pause-Taste. Bevor der große und schlimme Unheil kommt, sagt er Stopp. Und warum sagt er Stopp? Um seine Kinder zu sich zu holen. Was sind seine Kinder? Wir haben zweierlei. Bitte nie vergessen, zweierlei. Erst einmal haben wir Menschen aus dem Stammbaum Abrahams, die gläubig geworden sind an Jesus Christus. Paulus beschreibt das sehr schön im Römerbrief, wie ein Baum. Ein Baum, in den wir Heiden hineingewachsen sind, hineingestellt worden, hineingepfropft worden. Die Wurzeln bleiben. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich hole mir meine Kinder. Und er beschreibt auch hier 2 verschiedene Gruppierungen. Einmal die Juden, die an Jesus geglaubt haben, und einmal die, wie wir gleich weiterlesen werden, die anderen Auserwählten aus der Völker dieser Welt. Die Juden wird man zählen können, 144.000. Die heidnisch waren, werden unzählbar sein. Warum ausgerechnet 144.000? Keine Ahnung. 12 mal 12 mal 1.000. Gott weiß das, ich nicht. Diese Zahl 12 hat eine große Bedeutung für das Volk Israel. Die 12 Söhne von Abraham, Isaac, Jakob. Die 12 Stämme. Und Gott hat gesagt, jeweils 12.000. Warum werden wir im Himmel vielleicht erfahren? Für mich stellt sich immer wieder die Frage, okay, was sind das nun für Menschen, die hier aufgerufen werden? Zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit, mit der ich wenig anfangen kann, ist, es gibt, seitdem Jesus Christus auf dieser Welt war und bis er wiederkommt am letzten Tag des Gerichts, genau 144.000 Juden, die sich bekehren werden. Also spricht messianische Juden. Das ist eine Möglichkeit zu sagen, okay, in der ganzen Geschichte, seitdem Jesus da war, ist auferstanden und dann bis hin zu seiner Wiederkunft 144.000. Gut, wie viele Menschen haben sich da beim Pfingsten taufen lassen? Wie viel? 3.000, ja. So, allein an dem einen Tag beim Pfingsten, Pfingsten war ein jüdisches Fest, da gab es nur Juden da. Ja, ein paar Ausländische, die sich den Judenglauben sehr nah waren. Aber das waren Juden, die sich bekehrt hatten. Dann haben wir in den ersten paar hundert Jahren der Geschichte der Gemeinde schon einige Juden gehabt, bevor es dann weiter und weiter ging. In den Vereinigten Staaten, wo ich aufgewachsen bin, habe ich einige messianische jüdische Freunde gehabt. Also, ich habe neulich etwas gelernt. Ich habe gesagt, es gibt mehr Juden in Amerika als in ganz Israel. Das hat sich letztes Jahr geändert. 3,4 Millionen Juden leben jetzt in Israel, 3,2 Millionen leben in Amerika. Da hat sich das Verhältnis gerade eben letztes Jahr verändert. Also, wir haben 3,4 Millionen Juden in Israel und 3,2 Millionen Juden in Amerika. Und ich bin mit jüdischen Freunden aufgewachsen. Das sind ganz normale, wie hier Türken. Die gehören dazu. Weniger türkisch, sie sehen nicht anders aus. Wir feiern nur ein anderes Tag Weihnachten und ich werde nicht zu irgendeiner Konfirmation eingeladen, sondern ich wurde zu einem Bat Mitzwa eingeladen, als ich 13 wurde. Aber Geschenke gab es und so weiter. Es war ganz normal. Und dort habe ich auch Kontakt gehabt, nachdem ich mich bekehrt hatte, mit messianischen Juden. Das waren Juden für Jesus. Eine Organisation, die sich wirklich auf ihre Fahne draufgeschrieben, wir wollen die Juden in den Vereinigten Staaten und weltweit missionieren, dass sie ihre Messias erkennen, Jesus. Und es ist interessant, es gibt wirklich Gemeinden mit Hunderten von Menschen, die nur messianische Juden sind in den Vereinigten Staaten. Es gibt ein paar Dutzend davon auch in Israel. Das ist schön. Das ist schön, dass es wirklich Juden gibt, die erkannt haben, ja, Jesus ist der Messias. Die bleiben Juden, genau wie auch Paulus Jude blieb und stolz darauf war, Jude zu sein. Aber er kannte Jesus, seinen Herrn. Und da habe ich ein kleines Problem zu sagen, noch 144 in der ganzen Kirchengeschichte? Ich glaube nicht. Ich glaube, was sein wird, ist, wir haben etwas, was noch nicht gekommen ist, aber noch kommen wird, eine Möglichkeit, dass Jesus zurückkommt, um seine Gemeinde abzuholen, bevor er ein Gericht anfängt. Das nennt man aus Christen Entrückung. Manche Theologen sagen, die 7 Jahre Trübsal fangen mit dieser Entrückung an und dann gibt es 3,5 Jahre, wo es nicht so schlimm ist und die letzten 3,5 Jahre wird furchtbar sein. Und dann kommt Jesus wieder und dann gibt es eine neue Regierung und 1000 Jahre wird er hier auf dieser Erde regieren, bis Himmel und Erde ausgetauscht werden. Andere Theologen sagen, oh, die ersten 3,5 Jahre sind wir Christen dabei, aber dann kommt Jesus und entrückt uns und wir dürfen oben im Himmel sein, während die letzten 3,5 Jahre richtig schlimm auf Erde das abgeht. Andere Theologen sagen, wir werden das gesamte Zeit miterleben, es gibt keine Entrückung, es gibt nur eine Wiederkunft von Jesus. Und nun ist die Frage, wo ordne ich mich ein? Ich hoffe, ich bin ein Weichei, ich hoffe, dass Jesus uns zu sich holt ganz am Anfang. Also ich kann einige Bibelverse sagen, so könnte es sein. Aber leider kann ich einige Bibelverse zeigen, wo es mittendrin sein könnte. Und ich habe ein paar Bibelverse, wo es am Ende sein wird. Also da weiß ich es nicht. Das wird Gott zeigen. Aber stell mal vor, Gott holt uns doch am Anfang oder mittendrin ab. Da verschwinden 500, 600, 800 Millionen Menschen von diesem Planet. Wiedergeborene, gläubige Christen sind weg. Und da werden viele Menschen in dem Moment erkennen, das war doch Jesus. Das, was mein Bruder, mein Schwager, mein Nachbar, mein wer auch immer mir immer gesagt hat, das stimmte. Und die werden sich bekehren. Und ich glaube, meine Auslegung, das, was ich viele auch mal gehört habe, ist, nachdem die Entrückung war, werden 44.000 Juden sich zum Christentum bekehren. In diese äußerst schwierige Endzeit werden sie Ja sagen zu Jesus, ihrem Herrn und Heiland. Und die werden diesen Weg mit ihm gehen. Und da werden sie auch zu Jesus geholt werden. Ich lese weiter, ab Vers 9, da steht immer noch auf Pause gedruckt, immer noch warte. Jetzt sah ich eine riesige Menschenmenge, so groß, dass niemand sie zählen könnte. Und diese Menschen stammen aus allen Nationen, alle Stämmen, alle Völkern, alle Sprachen dieser Welt waren zu hören. Das sind die Heiden. Die Heiden, die sich bekehrt haben. Die Heiden, die gestorben sind. Die Heiden, die verfolgt wurden. Die Heiden, die dazu kamen, an Jesus Christus zu glauben. Sie standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Alle hatten weiße Gewänder an und die trugen Palmenzweige in der Hand. Und mit lauter Stimme riefen sie: Heil und Rettung kommen alleine von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und alle Engel standen um den Thron, um die Ältesten, 24, die vier geschmächtige Gestalten, alle fielen vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Ja, das steht fest, sagten sie, Anbetung und Herrlichkeit, Weisheit und Dank, Ehre, Macht und Kraft gehören unserem Gott für immer und ewig. Ist das nicht schön, dass wir vor Gott anbeten werden? Dass wir vor ihm kommen werden, um ihn zu huldigen und ihm dieses würdig zu erweisen und zu zeigen, ja Herr, das bist du. Diese Zahl der Heiden ist unzählbar. Vielleicht die Heiden, die sich bekehren werden, nachdem Jesus uns abgeholt hat. Vielleicht sind das die Leute, die auch nur seitdem Jesus auf dieser Erde war, sich bekehrten. Wie auch immer wir diese Textstelle auslegen, ich plädiere sehr dafür, dass man beide Gruppen gleich behandelt. Entweder es sind die Menschen, die sich bekehrt haben, seitdem Jesus gestorben ist, wieder auferstanden ist und zum Himmel ging und bis zu diesem Zeitpunkt im Himmel, oder mit der Entrückung. Man kann nicht eine Gruppe so und der nächste Gruppe so behandeln. Ich glaube, man muss den gleichen Maßstab für beiden hier anlegen. Da fragte mich, sagt Johannes hier in Vers 15, eine der Ältesten, Weißt du, wer diese Menschen mit den weißen Kleidern sind und wo sie herkommen? Nein, Herr, antwortete ich. Aber du weißt es. Sag es mir doch. Und da antwortete der Engel mir: Sie kommen aus Verfolgung, aus Leid, aus Bedrängnis. Im Blut des Lammes haben sie ihre Kleider rein gewaschen. Deshalb stehen sie hier vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel. Gott, der auf dem Thron sitzt, wird bei ihnen wohnen. Sie werden nie wieder Hunger oder Durst leiden, keinen Sonnenglut oder sonst etwas wird sie je wieder quälen. Denn das Lamm, das vor dem Thron steht, wird ihre Hirte sein. Er wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens entspringt. Und Gott wird ihnen alle Tränen abwischen. Ich habe gesagt, dass ich persönlich glaube, dass die 144.000 von den Juden die Juden sind, die sich bekehrt haben, nachdem Jesus seine Gemeinde entrückt hat. Und ich glaube, diese unzählige Massen von Menschen genauso auch sterben werden, ihres Glaubens willens in diesen Trübsal. Verfolgung wird anders sein, als es heute ist. Der Heilige Geist, seine Gemeinde, wir Christen halten vieles von dem weg, was sein könnte. Aber es wird eine Zeit kommen. Und für manchen Teilen dieser Welt ist diese Zeit leider schon da. Dass wenn jemand allein eine Bibel besitzt, ist das Grund genug, sie zu töten. Allein im Namen Jesus zu beten, anstelle von Allah, ist Grund genug, jemanden zu erhängen. Und das passiert in viele, viele Länder dieser Welt. Ob das Jemen ist oder Nordkorea oder Iran oder Saudi-Arabien und. So viele Länder dieser Welt ist es absolut nicht möglich, öffentlich Jesus zu bekennen. Und diese Menschen, die er während und wegen Verfolgung gelitten und gestorben sind, diese Menschen, die Leid und Bedrängnis hatten, diese Menschen, die im Blut des Lammes ihr Kleider gewaschen haben, diese Menschen werden vor Gottes Thron stehen. Und vielleicht bekommen sie doch ein kleines bisschen mehr, als wir, die in Freiheit, in der Gnade das so erkannt haben. Die 144 Juden werden hier namentlich erwähnt, zahlenmäßig. Und vielleicht gerade eben diese Auserwählte vor dem Thron auch. Wir allerdings dürfen daraus schöpfen, denn auch für uns ist Jesus der gute Hirte. Denn auch für uns führt er uns zu der Quelle, wo wir trinken können. Wo wir trinken können vom Wasser des Lebens, aus dem wir jeden Tag neu diesen Durst, was wir haben, löschen können. Und die Hoffnung dürfen wir niemals aufgeben. Eines Tages wird Gott alle unsere Tränen abwischen. Hier werden wir weinen. Wir werden einiges noch erleiden müssen. Aber eines Tages im Himmel, da wird es keine Tränen mehr geben. Kein Neid, kein Schmerz, kein Furcht. Wir werden endlich heim sein. Zu Hause bei unserem Vater. Und darüber dürfen wir uns freuen. Inmitten von diesem chaotischen Leid, was auf dieser Welt kommt, da darf Jesus sagen, halt! Meine Kinder sind um mich herum, während das alles hier geschieht. Wie kommen wir da oben an? Und ich lese ein letztes Mal aus Offenbarung 6. Da steht, jetzt brach das Lamm das fünfte Siegel und ich sah unten am Altar all die Menschen, die man getötet hatte, weil sie sich treu an Gottes Wort gehalten und bis zuletzt ihre Glauben bekannt haben. Du heiliger und wahrhaftiger Gott, wann endlich sprichst du dein Urteil über all die Menschen auf der Erde, die uns verfolgt und getötet haben? Wann wirst du sie endlich bestrafen? Gott sagt, warte mal. Warte noch so lange, bis sich das Schicksal eurer Geschwister und Leidensgefährten auf der Erde erfüllt hat. Jesus möchte seine Kinder zu sich holen. Entweder vor der Entrückung, dass wir natürlich sterben oder bei ihm sein werden, aber er hat auch Menschen auserwählt, die während dieser furchtbaren Zeit sich noch bekehren werden. Und er möchte so lange warten, bis der Letzte sich auch bekehrt hat. Auch wenn es bedeutet, sich in Endzeit zu bekehren und wahrscheinlich auch mit dem Leben dafür bezahlen zu müssen. Lass uns Gott dankbar sein, dass wir heute die Freiheit haben, unser Glauben zu leben, ohne Todesfolgen zu haben. Amen.